Und grüß Gott.
Ja, das ist jetzt nur eine Sprechprobe, ich fange noch nicht an.
Also okay. Dann möchte ich Sie in Jesu Namen herzlich willkommen heißen zu dieser Abendversammlung. Zur zweiten Stunde mit Pastor Karl Leier. Und ich denke, dass viele das Thema schon gesehen haben. Es wird sein, wie zur Zeit Noahs. Es wird sein, wie zur Zeit Noahs. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Was ist das Zeichen der Vollendung dieses Zeitalters? Wann kommt das Reich Gottes? Und daraufhin gibt Jesus diese Antwort. Ich lese die Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Sie ist auch im Matthäus-Evangelium erwähnt. Da heißt es, und gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Alles Normalitäten. Und die Flut kam und alle umbrachte. Gleicherweise auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Dieses ernste Wort Jesu am Beginn dieser Stunde, das Thema lautet ja, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Wollen nun auch das Liederbuch aufschlagen, wollen miteinander das Lied 180 singen. Dann wollen wir stille sein, auch innerlich stille werden vor unserem Herrn und beten. Das dürfen wir tun. In unseren Herzen stille sein vor dir, dem Gott aller Ewigkeiten, der du verheißen hast, bei uns zu sein, bis an der Weltende, wie wir gesungen haben, aber doch viel weiter hinaus. Wir werden einmal bei dir selbst sein, alle Zeit. Dafür danken wir dir, für deine wunderbaren Verheißungen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles ist eingeschlossen in deine Gottestreue und Liebe. Wir danken dir für die Treue, die du ausgeübt hast, über all dem, was die Deinen bewegt hat zu allen Zeiten. So weißt du auch, was uns heute bewegt, in dieser Zeit, von der es heißt, dass es sein wird zu den Tagen Noahs. Und wir erkennen es, wie wir Glaubende sind, dass es so ist. Und dennoch sind deine Verheißungen über uns und deine Gemeinde, ja auch deine Verheißungen über Israel und über alle Nationen gegeben, dass du, o Jesus, Sieger bleibst. Ja, Jesus bleibt Sieger. Dessen freuen wir uns und beten an und danken dir. Amen.
Das Thema ist bekannt und es ist damit auch bekannt, dass ich das nicht selber formuliert habe. Es stammt aus dem Munde Jesu und der hat damit einen ganz wichtigen Dienst uns getan bis heute. Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Welche Vorstellungen haben wir denn eigentlich, wenn wir das Wort vorsintflutlich hören? Das ist vorsintflutlich. Kann man da und dort als Bezeichnung vernehmen, vorsintflutlich. Da meinen wir doch, das ist veraltet, überholt, globig und man denkt, man ist froh, dass man das hinter sich hat. Vorsintflutlich, wir sind fortschrittlich, wir urteilen bei dem Wort vorsintflutlich als Menschen des 20. Jahrhunderts und denken, also Sintflut ist lange her, vorsintflutlich noch länger, wir haben es hinter uns. Nun sagt uns Jesus mit diesem Wort, wir haben es nicht hinter uns, sondern vor uns. Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Und gleich anschließend kommt ja die Verstärkung des Ganzen, es wird sein wie zur Zeit Lots. Jesus erinnert uns damit an zwei Heilsabschnitte oder Zeitabschnitte im Heilsplan Gottes, die beide mit einem Gericht abgeschlossen worden sind. Das Gericht über Sodom und Gomorra und das Gericht über die Menschheit damals mit der Sintflut. Wir können also nicht froh sein, dass wir diese Zeit hinter uns haben, sondern wir müssen eigentlich erschrecken, denn Jesus hat damit ganz deutlich signalisiert, das, was damals war, wird wiederkommen. Vielleicht sogar mit einer gewissen Überhöhung. Wir haben ja den Abschnitt gehört, wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Das ist aus Jesu Mund ein prophetisches Wort, das ist mein erster Punkt. Ein prophetisches Wort. Es wird sein, und damit ist es ja zukunftsgerichtet. Jesus zeigt damit auf etwas, was sein wird, was kommen wird. Und wann? Er gibt hier kein Datum an, das tut die Bibel nicht, sondern er kennzeichnet diese Zeit, wann das sein wird. Und er kennzeichnet sie so in den Tagen des Menschensohnes. Welche Tage sind es? Tage. Ich meine, wir kommen mit dieser Formulierung dorthin, wo wir gestern Abend in Sacharja gehört haben, es wird geschehen in jenen Tagen. Oder wie die alttestamentlichen Propheten überhaupt es formulieren, wenn sie die Letztzeit, die verdichtete Endzeit kennzeichnen wollen, die Tage des Menschensohnes oder der Menschensohn an seinem Tage. Und da gibt es im Neuen Testament, bei dem einen Begriff vor allem auch im Alten Testament, die Formulierung Tag des Herrn. Der hat seine Wurzel im Alten Testament, bei den Propheten des Alten Bundes schon, wird auch im Neuen Testament aufgegriffen. Und vor allem bei Paulus, wenn er diesen Tag des Herrn im Blick auf die Gemeinde Jesu münzt, dann spricht er vom Tag Jesu Christi. Soll ich sagen, das sind zwei Seiten ein und desselben Geschehens. Und ich denke nicht, dass wir das jetzt in einen 24-Stunden-Tag pressen müssen, was da also geschehen wird, sondern es meint einfach Zeitabschnitt, Zeitraum. Ich komme gerade, ich habe das gestern Abend schon gesagt, je länger, je mehr dahin, dass wir verschiedene Entwicklungsgänge sehen müssen, dass es nicht so schnell geht. Deshalb sagte ich ja, wir brauchen Geduld, wir müssen uns mit Geduld wappnen. Gerade bei Jerusalem, bei diesem Thema, dass einfach mehrere Anläufe, Belagerungen und Versuche, das Jerusalem-Problem zu lösen, stattfinden werden. So meine ich auch bei den Tagen des Menschensohnes. Das ist nicht einfach mit einem Blitzstrahl erledigt. Obwohl ich meine, dass das Kommen des Menschensohnes an seinem Tage, so wie das Jesus hier anzeigt und ankündigt, einem Blitzstrahl gleichen wird. Dieses Bild verwendet ja Jesus auch einmal. So wie der Blitz leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn sein an seinem Tage. Und er verwendet da an einer anderen Stelle auch das Bild vom Kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also da wird er ganz deutlich unterschieden. Wenn der Dieb in der Nacht kommt, kommt er unangekündigt. Den Blitzstrahl und den Donnerschlag, den kann man einigermaßen abschätzen. Wenn die Gewitterwolken sich zusammengeballt haben und alles ganz dunkel wird und die Gewitterschwüle auf dem Höhepunkt ist, dann muss man mit der Entladung eigentlich rechnen. Also auch hier zwei bildhafte Unterscheidungen des Kommens unseres Herrn. Darf ich schnell so sagen? Ich meine, das Kommen wie ein Dieb ist das Kommen Jesu zur Gemeinde. Und das Kommen unseres Herrn vergleichbar mit dem Blitz ist das Kommen in der Sichtbarkeit als Herr aller Herren und König aller Könige, wenn er als Messiaskönig kommt. Also die Tage des Menschensohnes, vor allem wenn er hier ja zu Juden spricht, dann meint er sein Kommen in Sichtbarkeit und Herrlichkeit und auch mit Anwendung seiner Machtbefugnisse. Also der Blitz, und das legt ja auch der Hinweis auf die Zeit des Noah hin, also auf die vorsintflutliche Zeit, der Blitz entlädt sich, wenn eine Gewitterhochspannung da ist. Wenn, soll ich sagen, jetzt komme ich zu etwas, die Polarität. Wenn die Polarität so auf den Höhepunkt getrieben ist, dass eigentlich nur eine Entladung daraus Befreiung schaffen kann. Das ist der Blitzstrahl. Das Kommen Jesu wie ein Blitz. Soll ich sagen, die Gewitterhochspannung, die wird dann auf dem Gipfelpunkt sein, wenn das Böse sich als wirklich Böse ausgewiesen und entpuppt hat. Das heißt die Entwicklung zur antichristlichen Vollausreife am Ende dieses Zeitalters. Und nun kennzeichnet Jesus diese vor uns liegende Zeit, noch vor uns liegende Zeit. Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht. Wir müssen das an den Zeichen der Zeit ablesen lernen. Wir müssen Zeitgeschehen beobachten. Wir müssen die Gewitterwolken beobachten. Wir müssen die Entwicklung zum Bösen beobachten. Wir müssen auch die Ausreifung der Gemeinde Jesu beobachten. Das alles gehört mit dazu, zur Beurteilung dieses ganzen Geschehens. Dieses prophetische Wort, das uns Jesus gibt, das ist also wirklich, ich möchte so sagen, eine Direktbezeichnung, wenn wir sagen prophetisches Wort, will uns helfen, am dunklen Ort, das ist gestern Abend auch schon gesagt worden, uns Orientierung zu geben. Die Lampe, die am dunklen Ort scheint. Und es steht hier Lampe, in Petrusbrief, Lampe, nicht Scheinwerfer. Lampe heißt, dass sie die nächsten Schritte hell macht. Der Scheinwerfer, der leuchtet 10, es gibt ja heute solche Taschenlampen, die so weit strahlen, leuchtet 10 und 20, meinetwegen große Scheinwerfer 100 Meter voraus. Das tut die Lampe nicht. Sie will uns die nächsten Schritte hell machen, dass wir gewisse Tritte tun können. Den Dienst will uns das prophetische Wort tun. Orientierung für die nächsten Schritte. Also, darauf achten. Und nun ist Jesus mit diesem Hinweis ein großartiger Lehrmeister. Er sagt nicht bloß, das tut er an einer anderen Stelle, das Himmelszeichen könnt ihr beurteilen, könnt ihr nicht die Zeichen der Zeit beurteilen. Er sagt mit diesem Wort hier auch, schaut doch in eure Bibel hinein. Da lest, prüft nach, wie war denn das mit der Zeit des Noah? Was geschah denn damals? Wie schildert denn das die Bibel? Ihr könnt doch nachprüfen. Ihr braucht da gar nicht lange herumsuchen und herumrätseln. Lest die Bibel. Lest die Stellen, die die Zeit des Noah bezeichnen. Und diese Zeit, die ist ja in unserer Bibel, im ersten Buch Mose, in den Kapiteln 4 bis 7, dargelegt, eigentlich. Ist ein verhältnismäßig kurzer Textabschnitt, wenn wir die Bibel betrachten. Und diese wenigen Kapitel im ersten Mosebuch, die haben einen Zeitraum von anderthalb Jahrtausenden eingefangen. Denn so lange dauerte etwa die Zeit des Noah. Also die ganze Entwicklung. Noah war ja ein Endglied in dieser Entwicklung. Eineinhalb Jahrtausende in wenigen Bibelkapiteln eingefangen. Man muss also mit dem Studium da nicht 5 Meter Bücher durcharbeiten, sondern wenige Kapitel. Also lest, sagt der Herr Jesus. So wird sein, wie es schon einmal war, wie zur Zeit Noahs. Ich möchte heute Abend an dieser Stelle ein bisschen auch ausloten, was diese Zeit Noahs, das gehört da zum Thema, ist ja klar, was diese Zeit Noahs charakterisiert. Aber ich möchte noch einmal unterstreichen, damit ist uns ganz klar die Möglichkeit gegeben, dass wir uns orientieren können, und zwar anhand des biblischen Wortes. Das ist tatsächlich ein Kompass. Wir müssen nicht blind in die Zukunft tappen. Wir können die verschiedenen Zukunftsreden, die uns im Neuen Testament Jesu, die uns im Neuen Testament überliefert sind, einmal untersuchen und werden dann feststellen, wie oft Jesus gesagt hat: Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Das heißt doch, wenn wir diese Worte Jesu ernst nehmen, dann geht keiner ungewarnt in diese Zeit hinein. Es sei denn, wir schlagen das in den Wind. Oder da gibt es ja, naja, genug Versuche, das alles dann anders zu deuten und so, das ist nachträglich hineingelegt worden und Jesus habe sich auch getäuscht und wenn er sagt, er komme bald, dann hat er sich erst recht getäuscht und all diese Dinge. Man versucht ja, das Wort herumzudrehen und auszulegen, wie es uns gerade passt. Nein. Siehe, ich habe es euch zuvor gewarnt, zuvor gesagt, ist ein Warnwort aus dem Munde Jesu. Also, Entwicklungen beobachten und beurteilen lernen. Ein prophetisches Wort, so haben wir jetzt gesagt. Und nun, mein zweiter Punkt. Dieses Wort Jesu, es wird sein wie zur Zeit Noahs, ist ein alarmierendes Wort. Alarmierend, weil wir unschwer Parallelen feststellen können zu dem, was damals kennzeichnend war und dem, was heute, ich muss schon so sagen, bereits vorhanden ist. Und ich meine, wir müssen da gar keine großen Purzelbäume machen und Verrenkungen und Denken und Drehen und Wenden, bis man dann schließlich Parallelen entdeckt. Ich denke, das gelingt heute Abend, sodass wir feststellen können, tatsächlich so ist es. Und ich muss da nicht den Versuch machen, euch etwas irgendwie ein- oder aufzureden. Ich lese jetzt aus den bereits erwähnten Kapiteln im ersten Buch Mose. 1. Mose 4, es sind die Kapitel 4, 5, 6, 7, dort ist dann die Sintflut berichtet. Und im 8. Kapitel ist das Ende der Sintflut berichtet und im 9. Kapitel der noachidische Bund Gottes mit dem Noah. Also ich lese jetzt aus dem 1. Buch Mose Kapitel 4, die Verse 17 bis 26, das ist ein Ausschnitt. Ich möchte ein bisschen vorwarnen. Wer diese Kapitel, die ich gerade jetzt kurz erwähnt habe, insgesamt einmal im ganzen Zusammenhang liest, der muss auf sich nehmen, dass er ein Geschlechtsregister verkraftet. Und Geschlechtsregister haben in der Bibel so ihre besondere Eigenart, nicht wahr? Da könnte einer denken, das wird so streckenweise langweilig, wenn man da immer lesen muss, der zeugte den und der zeugte den und dann sind noch Zahlen angegeben und da denkt man, hoffentlich habe ich das bald hinter mir. Ich möchte aber deutlich sagen, wenn man in die Tiefe lodet und kräftig forschen möchte in der Bibel, werden die Geschlechtsregister immer interessanter. Wenn einer Anfänger ist beim Bibellesen, dann sei ihm zugestanden, er soll so ein Kapitel schnell durchlesen und bis zum nächsten gehen, bis er wieder an was hängen bleibt. Aber ich habe das in den letzten Jahren, muss ich sagen, gelernt und gemerkt, wie interessant Geschlechtsregister sein können. Da wird plötzlich an einer Stelle bei einem Namen, das werden wir nachher gleich merken, Einhalt geboten. Das heißt, der biblische Berichterstatter, der bleibt bei einem Namen stehen und macht mit einem Nebensatz oder auch zwei Zusatzsätzen eine Bemerkung. Und das ist, wie wenn er da an den Rand ein Ausrufezeichen hinsetzt und sagt, Bibelleser, bitte aufmerken, hier ist was Besonderes los. So ist mir es einmal bei dem Nimrod gegangen. Und es ist ein langes Geschlechtsregisterkapitel, also da muss man sich hart durcharbeiten. Jetzt kommt der biblische Berichtsschreiber und hält bei Nimrod inne. Und der Nimrod wird mit ein paar Sätzen gekennzeichnet, das ist nicht die Zeit des Noah, sondern eine spätere Zeit, mit ein paar Sätzen gekennzeichnet, wie es treffender nicht mehr geht. Also, diese Vorwarnung auch für das, was ich jetzt lese. 1. Mose 4 von Vers 17 an. Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Henoch. Das ist nicht der Henoch, der siebte nach Adam. Und er baute eine Stadt, der Kain, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch heißt Erneuerung oder Einweihung. Das hat schon Bedeutung. Henoch aber zeugte Irad, Irad zeugte Mahajael, Mahajael zeugte Methushael, Methushael zeugte Lamech. Jetzt kommt ein Ausrufezeichen. Lamech aber nahm zwei Frauen. Eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Also die kleinen Viehzüchter oder Halter. Nomaden. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler, Begründer der Musik. Zila aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naema. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zila, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Das ist ja die Stelle, auf die Jesus anspielt im Neuen Testament. Nicht wahr? Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Kommt ja Petrus und fragt ihn. Und da sagt der Jesus, Petrus gibt eine Zahl an. Und da sagt Jesus ja mit Bezug auf den Lamech, der also 77-mal Rache übt, sagt Jesus, nein, 77-mal vergeben. Jesus will damit sagen, fang doch nicht an zu zählen. Das will er damit sagen. Ich lese noch zwei Sätze. Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Seth, denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. In Seth wurde also die Abelslinie fortgesetzt. Wir können da sagen, die Segenslinie. Und Seth zeugte auch einen Sohn, das ist schon die nächste Generation, und nannte ihn Enosch. Und dann kommt wieder so ein wichtiger Satz. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das fünfte Kapitel ist jetzt also wirklich wieder voll und ganz Geschlechtsregister. Was wird in diesem kurzen Abschnitt gezeigt? Was können wir hier herauslesen? Ich folge jetzt in den einzelnen Punkten Angaben, so wie sie Erich Sauer in einem seiner Bücher als Kennzeichnung der kainitischen Kulturwelt aufgezeichnet hat. Ein hochinteressantes Buch, das heißt Das Morgenrot der Welterlösung. Ich glaube, das ist hier im Siegerland und Sauerland wohl bekannt. Erich Sauer ist da eine markante und bekannte Gestalt. Ein guter Schriftausleger. Kainitische Kulturwelt, ein Urbild für die Weltlage der Endzeit. Welche Kennzeichen? Tubal-Kain. Zila aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Was wird mit diesem einen Satz zum Ausdruck gebracht? Schneller Fortschritt der Technik. Wir sollten uns überhaupt von dem Gedanken losmachen, als ob wir die Erfinder der Technik seien. Nicht in unserem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert hat es angefangen, man hat da gesprochen vom Beginn der Industrialisierung, das industrielle Zeitalter hat begonnen und so weiter. Aber es gab vor uns bereits schon Entwicklungen, Kulturen, die haben Industrie gehabt. Ich mache einen Sprung. Man hat durch Ausgrabungen festgestellt, dass die ägyptische Kultur zum Beispiel in der Medizin so weit fortgeschritten war, dass die damals schon Gehirnoperationen haben durchführen können. Das hat man festgestellt an Schädeln, die man gefunden hat, die kreisrunde Ausschnitte hatte. Das konnte nur durch Operationen so sein. Gehirnoperationen bei den alten Ägyptern. Und die Kulturen vorher, die hatten auch was vorzuweisen. Also bitte urteilen wir nicht vom hohen Ross herunter, wenn wir hier sagen, schneller Fortschritt der Technik, damals schon. Die Bibel will uns mit dem Hinweis das sagen. Der Begründer der Industrie damals, Tubal Cain. Heute? Ich wage ein paar Sätze zu sagen in ein Gebiet hinein, das ich also so hundertprozentig absolut nicht verstehe, weil ich nicht mehr zu der Generation gehöre, die heute ja damit aufwächst, denn schon die Schulkinder lernen dann mit dem Computer umzugehen, um nicht zu sagen die Säuglinge. Nicht wahr, der Computer ist ja heute das Gerät, das bald, spricht man schon vom Taschencomputer? Oder nicht? Das gibt's doch schon. Also die verschiedenen Rechner. Wer heute einen Computer kauft, der müsste mit rechnen, dass er in ein oder zwei Jahren schon wieder überholt ist. So schnell geht die Entwicklung. Die industrielle Entwicklung. Nächster Punkt. Das wird uns im 6. Kapitel am Anfang gesagt, die Menschen begannen sich zu mehren auf Erden. Das heißt, rasche Zunahme der Bevölkerung. Es gibt da Berechnungen, nicht wahr, dass etwa der Kain nicht bloß Kindeskinder, sondern Kindeskinder, da hat noch erleben können, eben durch das hohe Alter, die damals erreicht haben. Und da wuchs ja die Kinderzahl in der Potenz. Also rasche Zunahme der Bevölkerung. Ja, wie sagen wir denn heute dazu? Wir reden von der Bevölkerungsexplosion. Nächster Punkt. Kennzeichnung der kainitischen Kulturwelt als Urbild für die Weltlage der Endzeit. Nächster Punkt. Nichtbeachtung des Ehegesetzes. Das ist das Ausrufezeichen, auf das ich vorhin schon aufmerksam gemacht habe. Wenn es da heißt, Methuschael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und jetzt macht der Bibelschreiber bei dem Lamech sozusagen eine Zäsur. Er gebietet Einhalt und will dem Bibelleser sagen, bitte horch jetzt genau hin oder lies genau, was da steht. Da heißt es, Lamech nahm zwei Frauen. Jesus hat ganz deutlich gesagt, von Anfang an war die göttliche Eheordnung anders. Als gefragt wurde, Jesus, ist es recht, sich von seiner Frau zu scheiden? Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu scheiden und so weiter. Und Jesus sagt ganz deutlich, das hat er nur getan wegen eurer Herzenhärtigkeit. Um irgendwie menschliche Lösungen zu finden. Aber von Anfang an ist nicht so gewesen. Das heißt, Jesus macht ganz deutlich, dass die göttliche Eheordnung die Ein-Ehe ist. Und zwar nicht auf Zeit, sondern auf Dauer. Das wussten die Menschen damals. Nur der Lamech wollte es nicht mehr wissen. Und dann haben zwei Frauen. Und das ist typisch. Typisch ist noch mehr in diesem Abschied, da komme ich dann gleich drauf. Typisch ist, dass der Lamech, also hier, möchte ich sagen, in frecher Weise die göttliche Eheordnung überschritten hat. Wahrscheinlich, das kann ich mir leisten. Und es ist kein Wunder, dass ausgerechnet dieser Lamech, der sich das leisten konnte, noch mehr leistete, nämlich am Schluss dieses Abschnittes sein Lamech-Lied zu präsentieren. Ein Mordlied. Ein Mordlied ist es. Ist kein Wunder, dass die Steigerung dann dort endete. 77 Mal wird der Lamech, oder sorgt dafür, dass er gerecht wird. Bei Kain war das noch nicht so. Aber jetzt ist sozusagen das Böse in seiner Endausreife auf einen Gipfelpunkt gekommen, ausgedrückt in dem Mordlied des Lamech. Und es ist doch kein Wunder. Er fragt nicht mehr nach Gott und seiner Ordnung und dann kommt es eben zur Blutrache ohne Grenzen. Nichtbeachtung des Ehegesetzes. Und nun mache ich noch auf etwas aufmerksam, was in diesem Text auch auffällt. Ob uns das beim Hören oder Mitlesen auch schon aufgefallen ist, weiß ich nicht. Aber ich unterstreiche das. Also, Lamech hat zwei Frauen, die werden mit Namen genannt. Von der zweiten Frau Zilla wird der Tubal Kain als herstammend bezeichnet. Und jetzt sagt der Bibelschreiber nicht bloß die beiden Namen der Frauen des Lamech, sondern er erwähnt auch noch die Schwester des Tubal Kain, auch mit Namen Naema. Warum eigentlich? Von der wird weiters nicht gesagt. Außer, dass sie einen Namen hat. Und dass dieser Name bezeichnend ist. Wenn die Bibel Namen mitteilt, dann will sie damit Wesenszüge mitteilen, die dieser Name zum Ausdruck bringt. Also das hat seine Bedeutung, dass hier ausgerechnet der Schwestername des Tubal Kain verzeichnet steht. Was fällt hier auf? In der Kains-Linie, so wie der biblische Bericht das hier sagt, treten die Frauen stärker hervor als in der Seth-Linie. Schon in der Angabe der Zahl, auch in der Art und Weise, wie die Namen uns überliefert sind. Die Frauen treten stärker hervor. Offensichtlich will die Bibel damit auf äußere Schönheit und sinnliche Anziehungskraft hinweisen, die in dieser Linie eben vorhanden war. Fast möchte ich an dieser Stelle Goethe heraushören, der am Schluss seines großen Werkes Faust in Verbindung mit seiner Erlösungsidee, hat Goethe schon gehabt als Humanist, aber wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen, das war der Gott Goethes, der am Schluss seines großen Werkes Faust ja sagt, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Goethe. Das hat er während seines Lebens auch praktiziert. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Müssen wir deutlich sagen. Mit den Namen. Ada unterstreicht das alles, was ich jetzt gesagt habe. Ada heißt Schönheit. Zilla heißt die Schattige. Erich Sauer stellt an dieser Stelle eine Vermutung an. Da sagt er vielleicht durch den üppigen Haarwuchs, was weiß ich, und durch die Aufmachung des Haares bei den Griechen, hat man ja schon Türme gebaut, haben die Frauen Türme aus Haaren, zum Teil auch künstlichem Flechtwerk gebaut, mit Glitzerfäden, Goldfäden hinein verwoben, also so richtig Turmbau auf dem Kopf, mit Haaren. Ob das damals schon war, weiß ich nicht, auf jeden Fall bei den Griechen war das. Und Zilla, die Schattige, mit üppigem Haarwuchs, Schattenwurf im Gesicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall, sagt dieser Ausdruck, die Schattige, etwas aus über das Wesen. Und warum die Schwester des Tubal Kain erwähnt wird, hat sicherlich die Bedeutung, dass ihr Name Naema Lieblichkeit heißt. Lieblichkeit. Wisst ihr, da höre ich heraus, dass beim jüngsten Faschingstreiben, was weiß ich, sowieso, oder ist es im Siegerland nicht auch, die Prinzessin, die da ja in einer großartigen Prozedur eben zur Faschingsprinzessin erwählt wird, und dann ist die Prinzessin die erste oder zweite oder siebte oder was weiß ich, ihre Lieblichkeit, die ist dann ihre Lieblichkeit, Prinzessin sowieso. Und dann werde ich erinnert an die Schönheitswettbewerbe, wo es um Miss Universum geht und Miss Germany und Miss was weiß ich was alles. Haben wir doch. Das haben wir doch. Ada und Zilla und Naema, die Kennzeichnungen von damals, haben wir doch. Die Ausgrabungen aus jener Zeit zeigen Statuetten, das sind so ganz kleine Figürchen, aus Ton, gebrannter Ton, Statuetten, zeigen Statuetten mit einer Überbetonung der weiblichen Geschlechtsmerkmale. Aus der Zeit von damals, vorsintflutliche Zeit.
Nächster Punkt.
Die Zurückweisung der Bußpredigt. Wie kommt man zu einer solchen Aussage? Zurückweisung der Bußpredigt. Ich habe ja nach dem Lamech-Lied noch weiter gelesen, dass Seth geboren wurde und Seth den Sohn Enosch zeugte. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, es gab eine Entwicklungslinie neben der Kainslinie, man nennt das die Seth-Linie. In dieser Linie war, soll ich jetzt mal so sagen, die Ehrfurcht vor Gott noch vorhanden. Bei der Kainslinie ist sie längere schwieriger und schlimmer geworden. Enosch war bereits ein, soll ich jetzt mal so sagen, ein Bußprediger seiner Zeit. Und nach ihm der Henoch, das ist jetzt der siebte nach Adam, nicht der Sohn des Kain, Henoch. Von dem heißt es ja, er wandelte mit Gott und Gott nahm ihn hinweg. Das ist ja auch mitten in einem Geschlechtsregister so eine Kennzeichnung einer Person. Henoch, der zu seiner Zeit mit Gott wandelte und damit ja auch zum Bußprediger wurde. Und dann, also in der Seth-Linie kommt jetzt auch ein Lamech, das ist nicht der blutrünstige Lamech, sondern ein anderer, der auch mit der Namensgebung seines Sohnes eine Predigt gehalten hat. Er hat nämlich seinen Sohn Noah geheißen und der ist uns ja wohl vertraut. Noah heißt Ruhebringer. Ruhebringer. Die Namensgebung erfolgte von seinem Vater in der Erwartung, der könnte vielleicht Ruhe bringen, uns aus dem Schlamassel herausbringen. Denn die Erlösung, Sehnsucht, die Hoffnung auf den Erlöser, die war ja von Adam an da, auch in der damaligen Menschheit, die ist nur immer wieder verschütt gegangen. Durch die Entwicklung hin zum Bösen. In der gerichtsreife Entwicklung. Und dann Noah. Das Neue Testament bezeichnet den Noah als Prediger der Gerechtigkeit. Ist ja sofort einleuchtend. Der Noah hat ja nicht bloß gepredigt mit seinen Worten, sondern auch mit seiner Arche. Zurückweisung der Bußpredigt, die damals in der damaligen Menschheit ganz gewiss durch einzelne Vertreter vorhanden war. Einzelne Vertreter. Was hat es gebracht? Die Verwältigung des Gottesvolkes hat es gebracht. Im weiteren Verlauf, das heißt Kains Linie und Seth-Linie in ihrer weiteren Entwicklung, führte dazu, dass das sechste Kapitel im ersten Buch Mose uns berichten muss, die Menschheit hatte ihren Weg verderbt vor Gott. Das heißt, da ging alles, darf ich so sagen, den Bach runter. Trotz Bußpredigt, natürlich Zurückweisung der Bußpredigt, was will denn der? Der Noah mit seiner Arche mitten auf dem Trockenen. Und sie achteten es nicht. Vermischung der Kainiten mit den Sethiten, nicht wahr? Das Negative hat immer eine größere Sogkraft nach unten. Und wenn die Zahl derer, die durchhalten wollen, immer kleiner wird, dann ist die Gefahr für diejenigen, die durchhalten, umso größer, umso schwieriger, weil die Masse den anderen Weg geht. Es war damals so, die Menschheit hatte ihren Weg, ich verwende dieses altertümliche Wort, verderbt vor Gott. Gott sah, dass sozusagen mit der sich in einen solchen Zustand hinein entwickelten Menschheit nichts mehr anzufangen war. Aber, und da kommt jetzt noch der Gipfel hinzu, das Ganze mit einer brutalen Selbstverherrlichung des Menschen. Jetzt komme ich nochmal auf den Lamech, also auf den Blutrünstigen. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zila, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Wisst ihr, wie mir das vorkommt? Der Lamech baut sich vor seinen zwei Frauen auf wie auf einer Schaubühne. Der zieht die Schau ab. Warum sagt der biblische Bericht nicht, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Doppelpunkt, da steht ein Doppelpunkt, aber da kommt noch nicht, was er sagt, sondern da kommt der Einschub, nochmal die Anrede an seine zwei Frauen und dann hört, was ich sage. Also, warum der biblische Bericht nicht gleich sprach zu seinen Frauen, einen Mann erschlug ich für meine Beule. Da kommt der Einschub, sozusagen die Schau. Der Lamech lässt vor seinen beiden Frauen so richtig in Protznatur seine Muskeln spielen. Der baut sich auf. Nochmal, der zieht eine Schau ab. Ich möchte fragen, hat er denn das nötig? Hat er das nötig? Es gibt ein Büchlein mit dem Titel Die Emanzipation der Frau als Frage an den Mann. Nicht wahr? Das ist in unseren Tagen doch da. Also ich hoffe, ihr lasst mich nachher noch leben, ihr Frauen, die ihr heute Abend hier seid, wenn ich hier ein paar kritische Sachen sage. Das sind die Männer schuldig, nicht die Frauen. Als Frage an den Mann. Wenn die Frauen sich meinen, emanzipieren zu müssen. Ich war manches Mal, kann man da Sätze hören, wenn man das etwas bitterbös karikieren will, dann müsste man sagen, manche emanzipierte Frauen, wenn die könnten, die würden auch noch dafür sorgen, dass die Männer die Kinder zur Welt bringen. Wenn die könnten. Aber das ist nun schöpfungsmäßig einfach einmal anders geordnet. Und wenn wir doch die Ordnung Gottes anerkennen würden, Männer und Frauen, die Ordnung Gottes, aber so wie der Lamech damals schon übertrieben hat, in Selbstherrlichkeit und gemeint hat, er nimmt es in die Hand und dann muss er dann den Protz spielen. Der Mann. Ein gotteslästerliches Selbstgefühl, eine Selbstverherrlichung ist am Ende dieses noachidischen Zeitalters festzustellen. Selbstverherrlichung der Menschheit. Gipfel, Mordlied. Am Anfang dieser Zeit von anderthalb Jahrtausenden steht die Mordtat. Der Kain bringt den Abel um. Und am Ende dieser Entwicklungszeit steht das Mordlied. Und das Erstaunliche ist, Geschwister, das ist ein Gedicht. Das ist Lyrik, was hier steht, ein Gedicht. Ein Mordlied in Gedichtform. Das heißt, Verherrlichung des Ganzen. Und nun das Ganze im Urteil Jesu. Jesus hat in ein paar Sätzen diese Noah-Zeit gekennzeichnet. Viel kürzer, als ich das jetzt getan habe, in Anlehnung an Erich Sauer, sage ich noch einmal, auch viel kürzer, als der alttestamentliche Bibelbericht uns das zeigt. Sie freiten und ließen sich freien. Nein, vorher sie aßen und tranken. Freiten, ließen sich freien. Ist das falsch? Ist das falsch? Aber sicher nicht. Aber Jesus hat mit dieser wahren Herz Was haben wir heute? Das hat in den 60er Jahren schon begonnen, als vor allem aus der nachwachsenden Generation Schlagwörter aufgetaucht sind, wie es gibt keine Tabus mehr, verbunden mit der antiautoritären Welle. Das heißt, wir anerkennen keine Autorität mehr über uns. Wir bestimmen selber, was richtig ist. Heute gibt es bereits Bewegungen, zum Beispiel der neue Hexenkult, der ist da. Wir meinen, wir hätten den Hexenkult im Mittelalter gehabt und hätten ihn durch die Aufklärung überwunden. Nein, der Hexenkult ist wieder da. Da gilt nur noch die Devise, das ist die einzige Ordnung, die da ausgegeben wird. Tue, was du willst. Die einzige Ordnung, wenn es überhaupt noch Ordnung ist. Auflösung der sittlichen Normen, Auflösung auch sittlicher Ordnung. Ich habe in diesen Tagen ein Buch gelesen, das hatte ich zum Besprechen bekommen, und da hat der Pfarrer Wienhard Pflaum, der ist auch durch mich bekannt geworden, der Missionsdirektor von Bad Liebenzell, von der Liebenzeller Mission, der hat dieses Buch verfasst als Hilfe für die Gemeinde in der letzten Zeit, eben ein Aufruf zur Wachsamkeit. Und da schildert er an einer Stelle, dass das Thema Homosexualität ja in der Kirche bereits auch diskutiert wird. Und in Hamburg sind da auch schon homosexuelle Paare nicht getraut, aber gesegnet worden. Das ist ja jüngst durch die Presse gegangen. Für die Presse ist das natürlich eine Schlagzeile wert, ist ja klar. Man will das noch so etwas abtun, nicht getraut, aber gesegnet und so. Aber der Linhard Pflaum, der schreibt, dass in einer kirchlichen Verlautbarung zum Thema Homosexualität dies eine Bezeichnung gefunden habe. Hätte ich das Büchlein doch mitnehmen sollen, dann hätte ich den Wortlauf lesen können. Aber der Begriff, den ich jetzt sage, der ist also original. Kirchliche Verlautbarung, dass Homosexualität eine Schöpfungsvariante sei. Versteht ihr das, was das heißt? Die Kirche segnet es ab. Das heißt, ich weiß, an der Front habe ich schon manche Diskussionen miterlebt und miterlitten. Wenn man zu dieser Thematik etwas sagt und dann so altmodisch ist und noch behauptet, Homosexualität sei nach dem Urteil Gottes von der Bibel her Sünde, dann muss man riskieren, dass man als altmodisch tatsächlich bezeichnet wird, und man muss auch riskieren, dass man als lieblos bezeichnet wird. Das zu sagen, sei lieblos, heißt es dann. Wobei beides, wenn wir die Bibel richtig kennen und lesen, nicht stimmt, denn Gottes Ordnung aufrechtzuerhalten dient zum Besten des Menschen. Wenn Gott zu dieser angeblichen Schöpfungsvariante sagt, Sünde, dann will er den Menschen damit schützen. Er will den Menschen nicht verwerfen und verurteilen. Und das wird heute kräftig durcheinander geworfen. Ich war, wenn man hier ein kritisches Wort sagt oder deutlich sagt, das ist Sünde, dann heißt es, man bricht den Stab über Menschen, die in diesem Gefängnis drin sind. Und darum geht es gar nicht. Nur haben wir verlernt, Sünde und Sünder zu unterscheiden. Das haben wir verlernt. Das schmeißen wir durcheinander. Keiner hat das Recht, von der Kanzel herab den Stab zu brechen über Menschen, die an dieser Stelle leiden. Und keiner hat das Recht, hier einfach mit den Fingern zu zeigen, auch wenn modern versucht wird zu erklären, das sei eine Krankheit. Dann muss ich sagen, wenn also die Psychologen meinen, das sei eine Krankheit, und wenn sie sich also schon zu dem durchringen und das als Krankheit bezeichnen, bitte schön, dann sollen sie auch für die Therapie sorgen. Aber nicht Krankheit, Krankheit belassen. Jeder Arzt, der eine Krankheit feststellt und es dabei beruhen lässt, ja, der kann ja gerichtlich belangt werden, wenn er gegen die Krankheit nichts tut. Gott ist barmherzig, wenn er sagt, so nicht. Und Gott sagt ganz deutlich, dass er den Sünder liebt. Er will nicht den Tod, das Gericht, die Verurteilung des Sünders, der dann krampfhaft an der Sünde festhält. Das will Gott nicht. Gott liebt den Sünder, aber niemals die Sünde. Das bringen wir heute durcheinander. Also wenn Jesus sagt, freien und freien lassen, und hier einfach dieses diesseits gerichtete und diesseits gebundene kennzeichnet, dann beschreibt er Vergötzung des Bauchs und des Sexes. Das beschreibt er damit. Wenn wir noch 1. Mose 6 dazu nehmen, diese etwas eigenartige und geheimnisvolle Stelle im Alten Testament, dann wird das ganz deutlich, nicht wahr, dass dort der Einbruch der Finsterniswelt gerade auf sexuellem Gebiet geschehen ist. Und die Bibel sagt da, damals wurden die Riesen geboren. Wie es zur Zeit auch damals noch gab, sagt die Bibel, ganz nüchtern. Und dass es das geben kann, dass Einbruch der Finsterniswelt auf sexuellem Gebiet möglich ist, das können alle diejenigen bestätigen, die im okkulten Bereich Kenntnis haben. Oder soll ich sagen, leider Kenntnis haben müssen. Ein Angriff Satans, ein Einbruch Satans, der mit allen Mitteln versucht, die Menschen ihm gefügig zu machen, unter seine Botmäßigkeit zu bringen. Wenn wir die Parallele der Zeit damals zu uns heute ziehen, können wir das auch feststellen. Keine Hörbereitschaft für das Evangelium. Es gibt ein Wort Jesu, das hat er als Frage gestellt nach dem Gleichnis von der bittenden Witwe, das er erzählt hat als Beispiel für anhaltendes Beten. Meinst du, des Menschensohn werde den Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommt? Fragt Jesus. Und aus dieser Frage kann man fast schon die Antwort heraushören, kaum, kaum. Meinst du, der Menschensohn wird den Glauben finden auf Erden, den Glauben, der durchhält, mit anhaltendem Beten, durchhalten, dranbleiben, Herr Jesus, komme bald rufen, den Glauben? Ich habe große Zurückhaltung gegenüber Meldungen aus unseren Tagen, die uns suggerieren, als ob auch in unserem Land, in der Bundesrepublik, eine große Erweckung ins Haus steht. Ich habe große Zurückhaltung. Ich weiß nicht, ist hier im Siegerland das Büchlein vom Minus zum Plus auch verteilt worden? Auch? Ich war in diesem Büchlein, steht da manches Gute und Richtige drin. Nur ist die Herkunft, also die Küche, ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich war mit der Meinung, damit kommt jetzt die große Erweckung, das große Erwachen und unser Land für Jesus und Jesus-Märsche und was weiß ich, was alles inszeniert wird. Ich habe große Zurückhaltung. Ich sehe die Entwicklung in eine andere Richtung gehen. Nämlich in die Richtung, dass wir uns gegenseitig stärken müssen mit dem Wort, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist erschütternd, beim Lesen des letzten Buches der Bibel, Offenbarung, wie dort auch in großer Nüchternheit immer wieder geschrieben wird, nicht nur den Ablauf der Gerichte, nicht wahr, Siegelgerichte, Zornschalen, Posaunengerichte und wie sie heißen, und wie dazwischen rein immer wieder eingeschaltet wird, und die Menschen taten keine Buße. Das ist erschütternd. Da muss man sich doch fragen, ja, wenn die Menschen trotz all dieser Gerichte nicht zur Besinnung kommen, nicht umkehren, nicht einsehen, was soll denn Gott noch tun? Und so wird es kommen. Trotz der Gerichte keine Buße. Deshalb ist es ein ganz großes Gnadengeschenk, wenn wir noch hören können, hören dürfen, wenn uns Gottes Wort noch erreicht und bei uns zur Reaktion führt, ein ganz großes Gnadengeschenk. Ich komme ja durch mancherlei Dienste herum im Land. Ich mache wirklich da und dort die Beobachtung, dass das Häuflein derer, die noch hörbereit ist, kleiner wird. Deshalb ein alarmierendes Wort, dieses Wort Jesu, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Jetzt habe ich noch zum Schluss einen dritten Punkt. Ja, da waren wir nicht mehr ganz so lang. Es ist ein helfendes Wort. Warum? Worin besteht die Hilfe? Dieses Wort Jesu zeigt uns Noah. Er spricht da von der Zeit Noahs. Inmitten des Niedergangs der damaligen Zeit. Und zwar Noah als Zeichen des Glaubens. Noah tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Den Satz lesen wir gerade in den Kapiteln bereits erwähnt, mehrfach. Noah tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Er gehorcht seinem Gott. Und das, was Gott ihm gesagt hat, ist ihm wichtiger als all das, was die Menschen drumherum sagen. Noah tat alles. Der Noah als ein Zeichen des Glaubens mitten im Niedergang. Es ist also möglich, im Glauben festzubleiben. Das will uns dieses Wort Jesu auch sagen. Und noch etwas. Die Zeit Noahs zeigt uns auch die Arche mitten im Gerichtsgeschehen. Wir wissen, die Arche wurde das Werkzeug der Errettung für Noah und seine Familie. Die Arche, das Schiff der Rettung. Und soll ich sagen, das ist das Schiff, das sich heute Gemeinde nennt. Da gibt es ja so ein Lied. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das ist die Arche heute. Als Ort der Geborgenheit und des Angebots der Rettung. Und die Arche gehört auch zur Zeit Noahs und gehört auch in die Endzeit hinein. Die Arche, die Gemeinde Jesu Christi, Da wird eingeladen, da wird gerufen, komm zu Jesus, komm in die Arche hinein, lass dich retten. Deshalb ist es ein helfendes Wort, weil dieser Evangeliumsruf, komm in die Arche hinein, immer noch hörbar ist. Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Werner de Boer hat in seiner Auslegung des Thessalonicher Briefs ein Beispiel verwendet. Da wird auch von Paulus in diesem Thessalonicher Brief auch mehrfach auf die Wiederkunft Christi hingewiesen und die Vorgänge drumherum und so weiter. Und da bringt Werner de Boer folgendes Beispiel, da sagt er, wenn uns dieses Wort des Paulus oder jetzt hier dieses Wort des Jesus, sage ich jetzt dazu, uns diesen Dienst tun will, dann ist es so, wie wenn der Kapitän eines Schiffes, das unterwegs ist auf dem Meer, seinen Gästen eines Tages per Lautsprecher sagt, bitte hören Sie einmal her, ich möchte Ihnen ankündigen, wir werden innerhalb von ein paar Tagen, werden wir einen Sturmgürtel passieren, nach alter Seemannserfahrung kommt das, und das ist der Hurrikan Wiebke oder wie die alle ihre Namen da haben oder so. Das ist nur für kurze Zeit, da wird er sich ausgetobt haben und dann werden wir danach den Hafen sowieso erreichen. Der Kapitän kündigt das 2 Tage oder 3 Tage vorher an und dann kommt das, sie passieren diesen Sturmgürtel und die Passagiere sagen dann zueinander, das hat unser Kapitän vorausgesehen und vorausgesagt. Aber er hat uns auch gesagt, danach werden wir den Hafen erreichen. Das ist der Dienst, den uns das Wort Jesu tun möchte. Dieses Wort kündigt uns den Sturmgürtel an und danach den Hafen. Und deshalb dürfen wir uns gegenseitig den Mut machen und sagen, seht auf, darum, dass sich eure Erlösung naht. Wenn es hart auf hart geht, wenn all diese Dinge geschehen und sich ereignen und das Böse immer böser und frecher wird, seht auf, darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir passieren jetzt den Sturmgürtel und danach landen wir im Hafen. Da sagen wir dann, Gott sei Dank. Amen. Noch ein paar Sätze, die für diejenigen, die gestern Abend nicht da waren. Es liegen hinten 2 Büchlein aus, die aus meiner Werkstatt kommen. Mir geht es aber jetzt nicht um die Person, sondern um das Thema oder um die Themen. Das erste Büchlein, Ja, komm, Herr Jesus, ist aus einem Anliegen heraus entstanden, die Bitte, die letzte Bitte der Bibel, wirklich auch überzeugt beten zu können. Komm, Herr Jesus, komme bald. Und wer das können soll und können will, diese Bitte wirklich überzeugt beten, der sollte eben nun wirklich Bescheid wissen, was es mit der Wiederkunft Christi auf sich hat. Und das möchte das Büchlein leisten, eine gewisse Orientierungshilfe zu bieten, zu dieser Thematik. Es ist sehr dünn, es hat ein paar Seiten. Und das andere Büchlein, Jesus allein, da geht mir es auch um die Frage, wie wir heute zurechtkommen wollen und sollen, wenn immer mehr und immer lauter behauptet wird, Allah sei der gleiche Gott wie der in der Bibel. Man kann das nämlich nur behaupten, wenn man die Einzigartigkeit und Einmaligkeit Jesu opfert. Und das können wir christusgläubigen Menschen nicht, das dürfen wir nicht. Wir lassen uns, wenn wir das tun, würden wir uns das Herz heraus operieren lassen. Das geht nicht. Aber nur nicht einfach bloß sagen, nein, das stimmt nicht, sondern auch ein Stück weit Argumentation liefern. Das heißt, von der Bibel her sagen können, warum Jesus einmalig und einzigartig ist. Und den Dienst möchte dieses Büchlein tun, Jesus allein. Also, man kann es auch gut verschenken. Ich möchte es warm empfehlen, um der Thematik willen. Jedes Büchlein kostet 3,60 Mark. 2 zusammen, dann 27. Ist ja klar. Danke.